Der heutige Predigttext beschließt die Predigtreihe im zweiten Petrusbrief. Und wer eine Bibel hat, kann sie aufschlagen. 2. Petrus, Kapitel 3, Verse 11 bis 18. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Blut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet im Frieden. Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat, nach der ihm gegebenen Weisheit. So wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht, in ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften, zu ihrem eigenen Verderben. Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Wachset dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Der Herr segne an uns sein Wort. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, die letzte Predigt über die vorangehenden Verse des heutigen Predigttextes behandelten die Wiederkunft unseres Herrn. Und dass dabei die alte Erde und die alten Himmel aufgelöst werden. Der heutige anschließende Text beginnt nun mit: Da dies alles aufgelöst wird. Also Himmel und Erde werden aufgelöst sein. Wie sehr sollt ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht? Der Apostel spricht nun über die Folgen der Wiederkunft Christi. Und deshalb heißt der Titel der Predigt ganz einfach: Die Folgen der Wiederkunft Christi. Jesus spricht nun im Predigttext davon, dass wir unser Leben gottesfürchtig geprägt sei, Vers 11, dass wir das Kommen Gottes erwarten sollen, in Vers 12 und 13, und dass wir uns der Langmut Gottes bewusst sein sollen, Vers 15. Diese drei Dinge habe ich unter dem Unterpunkt unter einem Unterpunkt zusammengefasst. Eine Folge der Wiederkunft betrachten wir nämlich unter der Unterschrift selige Hoffnung. Die selige Hoffnung, die wir als Christen haben. Und zum anderen spricht Petrus in diesen Versen vom heiligen Wandel, wiederum Vers 11, vom Entgegeneilen des Kommen Christi, Vers 12, und dass wir uns vor Verführung hüten sollen, Vers 17. Und letztlich, dass wir wachsen sollen in Gnade und Erkenntnis. Diese Folgen, Forderungen habe ich wiederum zusammengefasst unter dem zweiten Punkt, nämlich des seligen Wachstums eines Christen. Doch nun lasst uns zunächst erstens die selige Hoffnung von uns Christen betrachten. Geschwister, wir haben aus der Lesung in Jesaja 65 die alttestamentliche Verheißung gehört, die Prophezeiung über das Ende und den Neubeginn der Welt. In gleicher Weise braucht nun Petrus diese Bilder, diese Verheißung noch einmal kurz in den Versen 11 und 12. Und er will uns die logischen und wunderbaren Folgen des Neubeginns vor Augen malen. Die Folgen sind für uns etwas Wunderbares, etwas Gottgeschenktes. Und deswegen habe ich sie ganz einfach selig genannt. Die selige Hoffnung. Hoffnung, eine Hoffnung, die uns selig macht. Nach Vers 11 sollten unsere Herzen regiert werden von der Gottesfurcht. Also von einer Gesinnung, die Gott verherrlicht. Und das tun wir, indem wir Christi Wiederkunft im Glauben ganz sicher erwarten. Mit einer gewissen Hoffnung. In dieser Erwartungshaltung besitzen wir eine uns selig machende Hoffnung auf ein neues Leben und auf eine neue Erde. Denn das Leben der neuen Erde wird geprägt sein von der Gerechtigkeit Gottes. Und zwar der vollkommenen Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die Christus für uns erwirkt hat, aber an der wir teilhaben dürfen, ja, die wir sogar gemeinsam mit Christus umsetzen werden. Für einen Ungläubigen hingegen gibt es leider keine positiven Zukunftserwartungen. Denn er geht dem Gericht und dem Verderben entgegen. Und so traurig diese Botschaft auch ist und so trostlos und wir sie eigentlich ungern weitergeben und Menschen damit konfrontieren, die Schrift äußert sich diesbezüglich sehr deutlich. Und wir dürfen diese Zukunftsaussichten nicht verschweigen. Jeder, der ohne Jesus lebt, kann auch nicht auf ihn hoffen in der Ewigkeit. Sondern er wird von Gott gerichtet werden. Und Jesus selbst verheißt uns Christen, dass wir an diesem Gericht als Richter selbst teilnehmen werden. In Matthäus 19, Vers 28. Wir werden die 12 Stämme Israels richten, heißt es dort. Und im 1. Korintherbrief 6 ermahnt uns Paulus, dass wir Christen unsere zivilrechtlichen Streitigkeiten innerhalb der Gemeinde klären und dafür aus der Gemeinde Richter erwählen. Weil wenn wir das nicht also andersrum, er sagt, schließlich werden wir einmal Engel und die ganze Welt richten, dann können wir auch unsere Streitigkeiten hier richten. Durch und nach diesem Gericht werden alle Spuren von Sünde, alle Dornen und Disteln, alle Krankheits- und Katastrophenursachen von der Erde durch das heilige Feuer Gottes vertilgt werden. An dieser Verheißung sollen wir festhalten. Denn uns erwartet ein neues Leben, in dem es keine Ungerechtigkeit mehr geben wird. Diese Aussichten können uns mit einer glücklich machenden, einer frohmachenden, einer selig machenden Hoffnung erfüllen, weil wir Miterben Christi sind. Und das macht Petrus in seinem zweiten Brief hier deutlich. Aber er stellt auch, das Gleiche stellt auch der Apostel Paulus im Römerbrief dar, Römer 8, Vers 16 bis 17. Da heißt es, der Geist selbst gibt Zeugnis, zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Denn wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben. Nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Und etwas später heißt es dann noch, ein paar Verse später, denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Wir haben dieses Erbe bereits jetzt angetreten. Das ist nichts Neues für uns. Aber mit der Wiederkunft Christi und der Wiederentstehung einer neuen Erde wird dieses Erbe vollkommen werden. Dann brauchen wir keine Gestirne mehr, Sonne, Mond, Sterne, die uns den Tag oder die Nacht erhellen. Denn Gott wird uns in seiner Herrlichkeit erleuchten. Dann wird das verloren gegangene Paradies wieder neu hergestellt werden. Wir können endlich wieder in der Gegenwart Gottes leben. Und dann wird der Teufel besiegt und endgültig entmachtet und verdammt sein und in den Feuersee geworfen werden.
In dieser uns selig machenden Hoffnung sollen wir leben und die Ankunft Gottes erwarten. Und das tun wir wiederum dadurch, indem wir unsere Hoffnung nicht auf diese Welt gründen, sondern auf Gott. Mit all unseren Bemühungen, die Sünde und deren Folgen auf unserer Welt einzudämmen, werden wir trotzdem nie ideale, vollkommene Bedingungen herstellen können hier auf der Welt. Gott hat Regierungen und weltliche Mächte eingesetzt, um das Böse und seine Auswirkungen in Grenzen zu halten. Und wir Christen sollen auch unseren Teil zu einem geordneten Staatswesen beitragen. Das ist gut und richtig. Aber wir dürfen unsere Hoffnung nie auf diese weltlichen Mächte setzen. Unsere Hoffnung und Erwartungen sollen sich auf die kommende Welt und die Herrlichkeit Gottes richten. Aber tun wir das wirklich? Erwarten wir nicht manchmal zu viel von unseren Politikern, von unserer Regierung? Mehr, als wir eigentlich von uns selbst erwarten würden. Keine Regierung der Welt wird die Welt grundlegend verbessern können. Das kann nur Gott, und das hat er durch seinen Sohn begonnen und wird es auch in ihm vollenden. Ich denke, wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir zugeben, dass wir allzu oft unsere Zeit, unsere Gedanken, unsere Erwartungen an eher weltliche Angelegenheiten, ich sag mal, verschwenden und wenig an die zukünftige Welt denken. Bei der Erarbeitung dieser Predigt ist mir dies zumindest in meinem Leben neu bewusst geworden, wie wenig man das tut. Ich das tue. Ich will damit nicht die weltlichen Probleme irgendwie kleinreden, herunterspielen. Nein, aber für uns Christen sollten diese Probleme nicht das Wesentliche sein, nicht unser Leben bestimmen. Unser Leben bestimmen sollte allein Gott. Natürlich sollten wir bemüht sein, unseren Lebensunterhalt zu verdienen und auch in der Jugend für das Alter, für die Altersvorsorge vorzusorgen. Aber das sollte nicht unsere lebenswichtigen Entscheidungen bestimmen. Denn Gott kann von einem auf den anderen Tag deine, meine Lebensumstände komplett verändern. Er kann Gesundheit oder Krankheit schenken, um uns zu züchtigen. Er kann uns Reichtum oder Armut schenken. Einen Partner, Kinder oder die Kraft, allein klarzukommen. Es ist letztlich alles an seinem Segen gelegen. Und das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir uns um die alltäglichen Dinge kümmern oder wenn wir in die Zukunft blicken. Lasst uns nicht nur 10, 20, 30 Jahre in die Zukunft blicken, sondern in die Ewigkeit. Schauen wir dann voll Hoffnung und auf Gottes Gnade oder voll Angst, ob etwas schiefgehen könnte? Nehmt euch ruhig jeden Tag Zeit, um das Kommen Christi zu bedenken, zu erwarten, mit Freuden die neue Himmel und die neue Erde und die verherrlichte Schöpfung zu erwarten. Denn wenn wir an Christus glauben, dann liegt dort unsere Zukunft und nirgendwo sonst. Wir leben in keiner perfekten Welt. Die Zeiten sind schon lange vorbei, dass wir, das müssen wir akzeptieren. Wir werden diese Welt auch nicht grundlegend verbessern können, auch wenn wir verantwortungsvoll mit Menschen und Natur und Tieren umgehen. Das muss uns klar sein. Aber wenn wir Christen sittlich leben und nachhaltig mit der Natur umgehen, dann tun wir das nicht allein um der Ethik willen oder aus sittlichen Gründen, weil man das eben macht. Oder wegen eines vorbildlichen Lebenswillen. Was Petrus uns im heutigen Predigttext sagen will, ist, dass wenn wir eine gerechte und sündlose Welt in der Zukunft mit Gott erwarten, wie können wir dann weiterhin Dinge tun, die in den Bereich der Sünde gehören? Das ist ein Widerspruch für Petrus. Das ist ein Widerspruch für uns Christen. Das ist dann der Punkt, wo uns gesagt wird, und du willst Christ sein? Wenn wir bekennen, Gottes Kinder zu sein, an das Evangelium zu glauben und mit einer gewissen Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes warten, dann ist es eben nur angemessen, dass wir uns in rechter Weise auf dieses Kommen Christi und diese Zukunft vorbereiten. Der Apostel Johannes sagt in seinem ersten Brief im Kapitel 3, Vers 2 bis 3 das Gleiche. Dort steht, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie er auch rein ist. Das ist für ihn ein vollkommen logischer Zusammenhang. Wir sind also aufgefordert, das, was wir vorgeben zu erwarten, das, was wir in der Zukunft erhoffen, bereits jetzt in der Praxis auszuleben. Und damit komme ich schon zum zweiten Punkt der Predigt. Und wir wollen uns das selige Wachstum ansehen, was eben ganz eng verknüpft ist mit der Hoffnung, die wir als Christen haben. Zweitens, selige Wachstum. Wiederum selig, weil es ein Wachstum in der Heiligung und in der geistlichen Erkenntnis und Gnade Gottes ist. Es ist eine weitere Folge der zukünftigen Wiederkunft Christi, dass sich unser jetziges Leben durch ein Wachstum im heiligen Lebenswandel und in der Gnade, im Wachstum der Gnade und im Wachstum der Erkenntnis über Christus auszeichnet. Wachstum setzt nun freilich Leben voraus. Und der Tatbestand des Lebens äußert sich wiederum im Wachstum. Dabei geht es nicht darum, irgendwie besser zu sein als ein Nichtchrist, sondern um eine andere Art des Lebens. Wir wissen aus dem 2. Petrusbrief, dass wir neues Leben und neue Kraft dafür von Gott geschenkt bekommen haben. Deshalb konnte Paulus auch sagen, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Unserem Leben ist durch Gott also nicht nur eine positive Eigenschaft hinzugefügt. Es hat sich nicht nur in einem Punkt verbessert, sondern unser Leben ist jetzt eine neue Schöpfung, besitzt eine andere Grundlage und eine wesentlich bessere Lebensqualität. Nehmen wir zum Beispiel Martin Luther. Schließlich befinden wir uns ja im Jubiläumsjahr der Reformation. Luther war ein frommer Mönch. Er war sehr darauf bedacht und sehr bemüht, geistlich zu wachsen. Und was tat er? Er fastete, er betete, er kasteite sich, er demütigte sich auf ganz verschiedene Art im Kloster. Er ging sogar auf Pilgerreise und er tat viele gute Werke. Er häufte Verdienst auf Verdienst. Und dennoch wusste er ganz genau, dass er trotz allen seinen Bemühungen keineswegs geistlich gewachsen ist. Und am Ende vor Gott nicht mehr besitzt als am Anfang. Deshalb fing er sogar an, Gott zu hassen für dessen unerfüllbare Forderungen. Er verstand dies nicht. Aber dann erlebte er seine Bekehrung, verstand, dass es nicht unsere Gerechtigkeit ist, sondern die von Gott geschenkte Gerechtigkeit, durch die wir selig werden. Und er empfing neues Leben und war sich seitdem seiner neuen Lebensqualität, seiner neuen Glaubensgrundlage und seines wirklichen geistlichen Wachstumsprozesses bewusst. Aber dennoch kommt ein neuer Lebenswandel nicht von heute auf morgen, plötzlich. Manche Christen denken leider, dass es sich mit der Heiligung ebenso verhält wie mit der Rechtfertigung. So verbringen einige Christen viel Zeit damit, von Konferenz auf Freizeiten und anderen Dingen zu reisen, mit der Hoffnung, irgendwann und irgendwo einmal der Herrlichkeit genauso teilhaftig zu werden, wie sie zuvor die Rechtfertigung erlangt haben. Aber die Vorstellung, von einem auf den anderen Moment plötzlich heilig leben zu können, das widerspricht gänzlich dem Neuen Testament. Und ich sage es nochmal, Wachstum setzt Leben voraus. Und der Tatbestand des Lebens äußert sich wiederum im Wachstum. Das eine bedingt und bezeugt das andere. Aber Wachstum ist eine allmähliche, eine langsame Entwicklung, die während des ganzen Lebens anhält, bis wir einmal bei Christus sein werden. Aber auch wenn wir wissen, dass es sich langsam entwickelt, so sollen wir dennoch eifrig bemüht sein, unbefleckt und tadellos zu sein und im Herzen Frieden mit Gott zu haben. Manchmal wünschen wir Christen uns nun, und ich gehöre auch dazu, dass Christus endlich wiederkommen möge. Oder dass wir endlich sterben, irgendwie mit einem Unfall, damit wir endlich bei ihm sind. Aber nicht, weil wir uns so nach Gott sehnen, sondern doch eher, weil wir oft unter den Nöten und Plagen dieses Lebens leiden, vor ihnen, vor den Sorgen des Lebens zurückschrecken. Wir wollen nicht mehr uns mit dem irdischen Leben abmühen müssen. Aber Petrus macht in Vers 15 deutlich, dass wir es nicht bedauern brauchen, dass Christus immer noch nicht wiedergekommen ist. Wir sollen vielmehr die Langmut unseres Herrn, dass er eben noch nicht bis jetzt wiedergekommen ist, als unsere Rettung betrachten. Wir haben jetzt noch Zeit zu wachsen in der Heiligung, in der Gnade und in der Erkenntnis über Jesus Christus. Wir haben jetzt noch die Gelegenheit, diesen Glauben weiterzugeben, diese Botschaft weiterzugeben, damit die Anzahl der Kinder Gottes wächst. Aber was heißt nun, dass wir in der Gnade wachsen sollen, wie es in Vers 16 heißt? Zunächst sei gesagt, dass damit nicht das Zunehmen von Liebenswürdigkeiten und Barmherzigkeit gegenüber anderen Menschen an sich gemeint ist. Es handelt sich auch nicht um den Erwerb von Gnadengaben. Beide Dinge sind jeweils nur Teilaspekte dieses Wachstums, aber sie sind nicht das Wesentliche. Das Wesentliche bedeutet vielmehr, dass wir Christen unter der Herrschaft der Gnade gebracht worden sind durch Gott. Wir haben durch Christus neues Leben empfangen und sind in sein Reich hineinversetzt worden. Und als Resultat seiner Gnade sollen wir nun in diesem Leben wachsen und uns entwickeln und fortschreiten. Und fortschreitend zunehmen in der Erkenntnis. Das heißt es, in der Gnade zu wachsen, als dem Resultat von dem, was Gott bereits was durch Christus getan hat. Und letztlich sollen wir auch in der Erkenntnis über unseren Herrn Jesus Christus und Retter wachsen. Und das heißt, wir sollen uns beschäftigen mit den Lehren über Gott und sein ewiges Wesen, über die Dreieinigkeit und die Aufgaben der verschiedenen Personen, über den Menschen und was der Mensch wirklich leisten kann, über die Sünde, über die Heilslehre und letztlich auch über die Lehre von den letzten Dingen der Endzeit, wie Petrus es hier tat. All das, in all das muss ich mich vertiefen, um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, für die Offenbarung Gottes in seinem Sohn, Jesus Christus. Nochmal, ich muss mich da rein vertiefen, um ein immer besseres Verständnis zu bekommen für die Offenbarung Gottes in seinem Sohn, Jesus Christus. Es geht aber nicht nur um Wissen über Christus, sondern um eine Erkenntnis seiner selbst. Das heißt, um Gemeinschaft mit Christus. Und um das Bewusstsein meines ganz persönlichen Verhältnisses zu ihm. Gemeinschaft und persönliches Verhältnis. Aber warum sollen wir in dieser zweifachen Hinsicht, also in der Gnade und in der Erkenntnis über Christus, wachsen und reifen? Warum? Nun, es geht um den festen Stand im Glauben und im Leben, den Petrus in Vers 17 erwähnt. Das geistliche Wachstum ist die einzige Möglichkeit, fest und sicher stehen zu bleiben und den Widersprüchen des Lebens und unserer Welt auf der richtigen Weise zu begegnen. Je mehr ich mir des Wohlwollens meines Herrn bewusst bin, umso leichter wird es mir fallen, dem Feind und allen Hindernissen, die kommen mögen, mit Freimütigkeit entgegenzutreten. Nehmen wir zum Beispiel unsere Kinder hier in unserer Gemeinde. Einem Kind fehlt nun mal die Fähigkeit, Dinge richtig zu erkennen und einordnen zu können. Es muss diese Dinge noch lernen. Es fehlt ihm das Verständnis und so lässt es sich von der jeweiligen Umgebung und Situation übermäßig beeinflussen. Und dadurch kommt es dann zu übermäßigen Reaktionen des Kindes. Einmal spielen die Kinder miteinander und sind voll Freude und juchzen sogar und sind total ausgelassen und kaum zu bändigen. Und kurz darauf können sie mehr oder weniger grundlos traurig sein. So sehr traurig, dass sie weinen. Und genauso geht es vielen Christen, denen die Fähigkeit fehlt, zu unterscheiden und kritisch und auch selbstkritisch urteilen zu können. Solche Christen werden dann umso leichter von falschen Lehren beeinflusst, glauben heute dies und morgen das und sind sich dann unsicher über das, was sie bereits im Glauben ergriffen zu haben scheinen. Es ist der unreife Christ, der ständig der letzten Irrlehre und der neuesten Bewegung hinterherläuft. Aber Gott will, dass wir geistlich wachsen und ein gutes Urteilsvermögen entwickeln. Er möchte, dass wir zu den Erwachsenen im Glauben werden. Aber wie sollen wir das schaffen, fragt sich jetzt vielleicht mancher. Der Apostel Petrus gibt uns darauf auch eine Antwort. Und er verweist auf die Schrift. Auf die Schriften des Alten Testaments und die Lehren Christi, die durch die Apostel und deren Mitarbeiter überliefert wurden. Petrus selbst gehörte zu diesen Aposteln. Er erwähnte das am Anfang des Briefes und am Anfang des dritten Kapitels. Und nun erwähnt er auch seinen lieben Glaubensbruder Paulus, der bereits zu Petrus Zeiten so einige Briefe an verschiedene Ortsgemeinden Christi gesendet hat. Und Petrus ging es nicht anders als uns. Er wusste, dass manche Dinge, die Paulus da schrieb, ziemlich schwer zu verstehen sind. Eine ziemlich hohe Informationsdichte im Römerbrief. Zum Beispiel. Aber sie sind nun mal wichtig, um standfest zu werden im Leben und im Glauben. Und weil man so manche Dinge nur im Kontext der ganzen Schrift richtig verstehen kann und andere Dinge schwer zu verstehen sind, haben sich immer wieder Theologen die Mühe gemacht, die Lehren der Bibel in Katechismen zusammenzufassen oder in Glaubensbekenntnissen. um sie für Kinder, Kinderkatechismus oder Bauernkatechismus, für einfache Leute, die nicht viel, das ist nichts gegen Bauern, aber es war einfach, die hatten keine Ausbildung oder so. Also auf eine ganz einfache Weise deutlich zu machen, worum geht es im Glauben. Und natürlich auch für ganz normale Leute wie uns. Und deshalb lehren wir auch in unserer Gemeinde hier den Heidelberger Katechismus in regelmäßigen Abständen, der die Bibel nicht ersetzt, nicht ersetzen will, sondern der uns hilft, den roten Faden in der Bibel zu erkennen und der theologische Fragen klärt, der uns zeigt, was ist wichtig zu wissen als Christ, um standhaft im Glauben zu sein, der die nötigsten Fragen klärt, nicht alle. Kommen wir nun noch einmal zu den Briefen des Apostel Paulus und zu den 66 Büchern, welche in der Bibel ja nur zusammengefasst wurden. Wir haben bereits in den vorangegangenen Predigten gehört, dass die Schriften der Bibel von Gott inspiriert wurden und uns Gottes Weisheiten offenbaren und uns über unsere Nöte aufklären. Aber wir sollten uns auch einiger Gefahren bewusst sein, wenn wir die Bibel lesen. In Vers 16 nennt Petrus eine solche, denn es besteht die Gefahr, die Lehren dieser Schriften zu seinem eigenen Verderben zu vertreten. Und damit dies nicht passieren sollte, oder wird, sollten wir Christen die richtigen Methoden zum Lesen der Bibel gebrauchen, anwenden und schätzen. Wenn wir also erstens einen Vers oder eine schwierige Stelle lesen, dann sollten wir niemals voreilige Schlüsse ziehen, nur aus dem, was wir dort erkennen. Zieht keine voreiligen Schlüsse, wir müssen die Schrift sorgsam und unbedingt zusammenhängend lesen. Punkt 1. Punkt 2. Methode 2. Wir müssen die Schrift im Ganzen kennen und nicht nur unsere Lieblingsstellen. Nur so erfahren wir auch den Gesamtzusammenhang und den thematisch roten Faden der Bibel. Drittens, wir müssen die Bibel unvoreingenommen lesen und aufgeschlossen lesen. Wir dürfen nicht mit unseren vorgefertigten Meinungen über Gott und die Welt versuchen, unsere eigenen Theorien irgendwie in der Bibel wiederzufinden, bestätigt zu finden. Das gelingt sehr wohl, das kann man machen. Aber das führt immer zu Verführung und falscher Lehre. Viertens, beim Lesen ist es wichtig, eine demütige Einstellung gegenüber den Lehren und Geschichten der Bibel zu haben. Demütige Einstellung. Denn nur so werden wir uns wirklich von der Bibel belehren lassen. Demütige Einstellung, denkt an Petrus. Er selber schreibt uns das. Und er war auf einem falschen Weg in Antiochien. Und Paulus stellte sich ihm entgegen und sagte ihm, dass sein Weg und was er sagt und tut, an dieser Stelle nicht richtig ist. Und obwohl Petrus ein bedeutender Führer der christlichen Gemeinde war, ließ er sich von Paulus hinterfragen und sich sogar von ihm theologisch zurechtweisen. Und nichts anderes sollten wir, die wir auch Gottes Wort nicht nur lesen, sondern die wir im Lehrdienst tätig sind, tun heute. Und fünftens und letztens sollten wir uns der Bibel ehrerbietig im Gebet, mit Gebet nähern und sie lesen, unter Gebet. Wir sollten Gott im Gebet um Erkenntnis in seinem Wort bitten und uns der Größe der biblischen Botschaft bewusst sein und uns diese Größe immer wieder neu bewusst machen, damit wir ehrerbietig im Gebet Gottes Wort gegenübertreten. Wenn wir als Christen diese Methoden beherzigen, können wir davor bewahrt bleiben, biblischen Lehren zu unserem eigenen Verderben, es geht um uns, zu verdrehen. Es geht nicht um den anderen oder den Irrlehrer XYZ, sondern um uns. Wenn wir das tun, dann wird uns auch der Hohn, der Spötter und alle Irrtümer und falsche Lehren nichts mehr anhaben können. Die Welt wird vielleicht über uns lachen und uns sogar verfolgen oder töten wollen. Aber wenn wir im Wort Gottes fest gegründet sind und unseren Blick auf die Zukunft, die Ewigkeit und Herrlichkeit bei Gott richten, dann werden wir die Anfechtungen in unserem Leben meistern. Wir werden die Anfechtungen in unserem Leben an Bedeutung verlieren. Und wir werden standhaft ausharren und fortschreiten in unserer täglichen Heiligung und im Glauben, wie Petrus selbst es gesagt hat. Amen. Und der Friede Gottes und der alle Vernunft übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.